Ihr Lob sei Jesus Christus. Mit diesen Worten begrüße ich Sie alle und wünsche Ihnen einen schönen, gesegneten Sonntag. Beginnen wir mit dem Gebet. Wir beten mit dem heiligen Johannes Maria Vianney als Priester von Art. Mein Gott, ich liebe dich und mein einziger Wunsch ist es, dich bis zu meinem letzten Atemzug zu lieben. Ich liebe dich, o du unendlich liebenswerter Gott, und ich ziehe es vor, in deiner Liebe zu sterben, als auch nur einen Augenblick ohne deine Liebe zu leben. Herr, ich liebe dich, und die einzige Gnade, um die ich dich bitte, ist jene, dich ewig lieben zu dürfen. Mein Gott, da ich dir mit meiner Zunge nicht unaufhörlich sagen kann, dass ich dich liebe, will ich, dass es mir mein Herz so oft wiederholt, wie ich atme. Ich liebe dich, mein göttlicher Erlöser, denn du wurdest für mich gekreuzigt und hältst mich hier unter fest. Gekreuzigt mit dir, mein Gott, schenke mir die Gnade in deiner Liebe und der Gewissheit, dass ich dich liebe, einmal zu sterben. Meine Lieben, ein junger Priester berichtete, dass er einen Brief von einer Frau erhalten hatte. Darin übergoss sie ihn mit Erniedrigungen, Verleumdungen und gab ihm alle möglichen Namen. Du kannst nicht gut predigen, du musst noch viel lernen und so etwas Ähnliches. Der Brief war voller Beleidigungen. Er erzählte, dass er den Brief zuerst oberflächlich, flüchtig durchgelesen hatte, dann aber langsam und aufmerksam. Zum Schluss war er so verbittert, dass er zu seiner Mutter sagte, jetzt werde ich einen Brief schreiben und dir öffentlich meine Meinung sagen. Die Mutter sagte zu ihm, mein lieber Sohn, ich rate dir, zuerst zu beten. Jetzt beten, da ich so zornig bin, kann man das? Ja, mein lieber Sohn, man kann und muss das. Du hast vor einigen Wochen auch so gepredigt. Was wäre das für ein Brief geworden, da der Mann so zornig und voller Bitterkeit war? Kaum war ich ins Zimmer gekommen, berichtet er weiter. Darf ich mich auf die Knie nieder? Und warf ich mich das. Lange konnte ich nicht beten, aber als ich mich ein wenig beruhigt hatte, betete ich zuerst für mich selbst, weil ich mich so hatte, wiederum also provozieren lassen. Dann betete ich für diese Frau, dass ihr Gott ihre Beleidigungen vergebe. Und wiederum betete ich für mich, denn offensichtlich hatte diese Frau einen Anlass gehabt, so zu schreiben. Dieses irgendetwas erkannte ich aber nicht. Ich bat Gott, mir das zu vergeben. Erst da war ich vorbereitet, den Brief zu beantworten. Ich schrieb ihr einen friedfertigen Brief und schickte ihr ein Paket. Bald kam ein Antwortbrief von dieser Frau. Mit zitternden Händen öffnete ich ihn. Sie bat um Verzeihung für ihren ersten Brief und ich solle ihn vergessen. Ich weiß, dass du mir vergeben hast, sonst hättest du mir kein Geschenk geschickt auf meine Beleidigungen hin. Hätte ich den Brief in meiner damaligen Verfassung weggeschickt, wäre es Öl auf das Feuer gewesen. Und Satan hätte sich darüber gefreut. So ist, Gott sei Dank, alles gut ausgegangen. Denen, die Gott lieben, die zu ihm beten, gereicht alles zum Guten. So, meine Lieben, also, unser Thema ist jetzt, die Liebe ist ein Geschenk Gottes, ein wiedervolles Heiligtum des Lebens, und dem jeder Mensch erschaffen ist. Wenn wir lieben, verwandeln wir jeden Augenblick unseres Lebens in einen Moment der Erlösung für uns selbst und für unsere liebe Brüder und Schwestern. Oder, ganz kurz gesagt, lernen Gott alle Menschen zu lieben und Gott in allen Menschen. Wir dies kann er schon sagen, er ist schon selig geworden. Was ist eigentlich die Tugend? Die Tugend ist ein gutes und beständiges seelisches Wohlbefinden, das zu einem rechtschaffenen und heiligen Leben verführt. Oder kurz gesagt, eine bewusste, gute und glücklich selige Gewohnheit. Die Tugenden haben die Aufgabe und Rolle, den Menschen dazu vorzubereiten, dass ihr zum Sinn, zur Lebensfreude und zu wahrem Glück findet. Es gibt drei göttliche Tugenden: Glaube, Hoffnung und Liebe. Der Glaube ist eine Tugend, also eine gegossene Tugend, durch die wir die Existenz Gottes bekennen, uns Gott anvertrauen und dass wir wahrhalten, was Gott uns offenbart hat und was uns die katholische Kirche lehrt. Die Hoffnung ist auch eine gegossene Tugend, durch die wir hoffen, dass wir Gott, das ewige Leben in ihm und die dazu benötigten Mittel besitzen werden. Die Liebe ist eine von Gott gegossene, verliehene Tugend, durch die wir Gott um seine Selbstwillen lieben, um uns selbst und unsere Nächsten und alle Menschen um Gottes Willen. Das Ziel und der Sinn soll eine Liebe ist dir unermesslich gute und liebe Gott. Von der Liebe reden heißt es, vom höchsten, edelsten, heiligsten Botschaft Jesu zu reden. Wir wissen, dass im Mittelpunkt der Predigten Jesu das Himmelreich steht und sein höchstes Gebot ist die Liebe ist. Das Himmelreich und die Liebe und sozusagen eine Botschaft zu sagen, dein Reich komme, ist es dasselbe wie deine Liebe komme unter uns. Es gibt kein schöneres Wort als Liebe. Dieses Wort ist immer modern. Was heißt heute nicht alles Liebe? Eine Unmenge von Vorträgen wurden bis jetzt über die Liebe gehalten. Eine Unmenge von Büchern geschrieben. Eine Unmenge von Bildern gemalt. Auch heute schreibt und redet man viel über die Liebe. Man muss zugeben, es ist nicht leicht, über die Liebe zu schreiben oder zu sprechen. Jeder hat seinen eigenen Standpunkt oder seine Vorstellungen. Denken wir doch einmal über die richtige und ehrliche, saubere, nicht egoistische, befreiende Liebe im Sinne des Evangeliums nach. Für einen guten Gläubigen ist das Wort Liebe das heiligste Wort, dem Paulus den größten Dank ausgesprochen hatte und welchem der Jünger Johannes eine unersterbliche Bedeutung gegeben hatte. Er sagte, Gott ist die Liebe. Gott ist die Liebe, die ununterbrochen verschenkt wird. Gott ist die Liebe, die uns von Ewigkeit anzieht. Gott ist die Liebe, die täglich in unser Herzen fließt. Täglich. Jeden Augenblick. Gott ist die Liebe, die aus der Liebe Menschen entstehen lässt, die bestimmt sind zu lieben und geliebt zu werden, sagte Bergson. Sehr oft hören wir auch Folgendes. Wie könnt ihr nun sagen, dass Gott die Liebe ist? Diese Liebe hat meine Frau ans Bett gebunden. Ich muss mir anschauen, wie sie sich quält und wie ihr Leben zu Ende geht. Ich kann ihr nicht helfen. Gott ist Gott die Liebe. Hat jemand gefragt, geh aus meinem Zimmer. Eine seltsame Liebe ist das, die zulässt, dass ich 7 Jahre leide. Wie könnt ihr sagen, dass Gott die Liebe ist? Hört man damit. Hat eine Frau gesagt, deren erstes Kind gestorben ist, ich kann nicht mehr glauben, mein Glaube ist auch mit meinem Kind verstorben. Was sagen wir zu solchen Kommentaren? Haben Sie recht? Wenn Gott da ist, wie kann er so etwas machen? Viele, viele denken so. Meine Lieben, wer so denkt, kennt überhaupt Gott nicht. Es ist wahr, es gibt Leiden, die für uns ein Geheimnis bleiben. Es passiert nichts ohne Gottes Willen. Deshalb muss man Gott umso mehr kennenlernen, erleben und erfahren. Man muss ihn lieben, dann wird auch ein Leiden ein Geschenk Gottes. Jemand hat gut gesagt, dass der größte Beweis für die Liebe Gottes das Kreuz Christi wäre. Das Geheimnis der Liebe, unser Trost, unsere Kraft, die Tür ins Leben. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir aus der Liebe und für die Liebe geschaffen sind und erlöst werden. Hirntumor im letzten Stadium. So lautete der ärztliche Befund. Er straft mich wie ein Schlag. Ich bin doch noch viel zu jung, um zu sterben, schreibt ein Mädchen. Nach zahlreichen schlaflosen Nächten schenkte Gott mir die Gnade, meine Krankheit anzunehmen und zu sagen, dein Wille geschehe, mein lieber Gott. Bald darf ich in seine Liebe eingehen. So bin ich glücklich. Das kann man nur, wenn man diese Liebe Gottes erfährt. Oder ein tief überzeugter Christ erzählt, meine Frau erwartet ein Kind von einem anderen Mann. Ich war bereit, das Kind wie mein eigenes anzunehmen und meine Frau zu verzeihen, weil ich sie sehr liebe. Doch sie ging weg und ließ mich mit unseren Töchtern allein zurück. Trotzdem hörte ich nicht auf, an die Liebe Gottes zu glauben und fand so die Kraft, diese schwere Prüfung zu bestehen. Das kann man nur mit dem festen, lebendigen Glauben, auch mit der Liebe. Was ist eigentlich Liebe? Was heißt Lieben? Die Liebe ist eine Sehnsucht des Willen gegenüber dem erkannten Gut. Das Glück besteht darin, im Besitz des Guten zu sein, das wir so sehr lieben. Die Heiligkeit ist nichts anderes als die Ordnung in der Liebe. Wenn wir Gott über alles lieben, unsere Mitmenschen, alle Menschen, also dann sind wir selig. Meine Lieben, sind wir heilig, sozusagen. Die Güte ist nichts anderes als die Liebe, die sich dem anderen vermittelt, kommunizieren möchte, um ihn glücklich zu machen. Die Liebe ist eine Gabe Gottes, ein herrliches Heiligtum des Lebens, mit welcher wir andere glücklich machen und selber glücklich werden. Die Liebe ist etwas Heiliges, ein Geschenk Gottes. Gott hat uns zuerst geliebt und uns die wundervolle Macht gegeben, zu lieben und uns aus dieser Liebe zu verschenken, aufzuopfern. Liebe ist, dass wir leben, dass wir geboren werden. Liebe ist, dass wir leiden, arbeiten, hoffen, erwarten, heiraten und auch beten. Unsere Liebe sollte ein Abglanz der göttlichen Liebe sein. Gott liebt uns, weshalb? Weil er die Liebe ist. Und wir sollen auch ihn und alle Menschen lieben und dann leben wir aus dieser Liebe. Die Liebe ist eine Realität des Lebens. Man muss sie erfahren, sich an ihr erfreuen oder leiden, folglich muss man sie erleben. Lieben heißt sich hingeben, verzeihen, einander ergänzen und sie gegenseitig verstehen. Sie gegenseitig hingeben heißt, dem eigenen Ich entsagen, angesichts des Erbarmen Gottes, erbarme ich euch, meine Brüder, angesichts des Erbarmen Gottes, erbarme ich euch, meine lieben Brüder und Schwestern, euch selbst als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt, das ist für euch der wahre und angemessene Gottesdienst. Römerbrief 12,1. Gott möchte von uns, dass wir alles lieben, was zu lieben würdig ist, was Gott wohlgefällig ist. Wenn wir die Geschöpfe in rechter Weise lieben, dann lieben wir das, was in ihnen gut ist. Folglich lieben wir Gott in ihnen. Wir lieben sie um Gottes Willen, denn das ist sein Gebot. Wir lieben sie in Gott, denn die Liebe ist eine eingegossene Tugend, das seit Gottes Liebe in uns, im Herzen des gläubigen Katholiken, der imstande der Gnade ist, weilt und liebt Gott selbst. Wir lieben die Brüder und Schwestern im Heiligen Geist mit Christus und unserem gemeinsamen Vater im Himmel. Denn sind wir nicht alle die Frucht seiner Liebe, Kinder Gottes, Brüder und Schwestern, Jesu Christi, Erben des Himmels. Meine Lieben, die aufrichtige und echte christliche Liebe ist sehr groß und umfasst nicht nur die Verwandten, Bekannten, Freunde, Landesleute, sondern alle Menschen, ja sogar die Feinde selbst oder, wie ich es zu sagen pflege, die Gegner. Sie ist das erkennbare Zeichen eines bezeugenden und echten, aufrichtigen Gläubigen. Und solche Gläubige soll ein Zeuge sein. Der Christ vergedeutet weder Zeit noch Worte, um die Liebe zu definieren oder zu beschreiben. Selbst unser Heiland Jesus hat uns nicht gelehrt, was die Liebe ist, sondern er hat uns gezeigt, wie man eigentlich liebt. Jenem, der ihn gefragt hat, wer ist mein Nächster, erzählte das Gleichnis und zog daraus die Folgerung: dann geh und handle genauso. Lukas 10, 29 bis 37. Damit ist die Tür für alle Diskussionen über die Liebe geschlossen, meine Lieben. So sagt uns unser Heiland. Wer in dieser Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Die Quelle der Liebe ist Gott. Gott ist die Liebe und das Leben, das Licht und der Freude, der Friede. Er ist heilig. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. So sagt Johannes in seinem Brief, also 4,12. Es gibt keine Liebe ohne Opfer. Das Opfer ist unumgänglich für jenen, der liebt. Wer nicht imstande ist, sich zu opfern, der darf nicht heiraten oder Priesterschwester sein. Es ist nicht möglich, in einer Ehe zu leben ohne Opfer. Wir sind alle berufen, eingeladen, in jedem Augenblick unseres Lebens zu lieben, in jedem Alter, zu aller Zeit. Meine Lieben, die Liebe ist das Imperativ, das Pflichtgebot, das der Herr den Menschen gegeben hat. So wie wir ohne Brot nicht leben können, so können wir auch nicht ohne die Liebe leben. Lieben wir uns in Tat und Wahrheit, wie Apostel sagt. Es ist ganz natürlich, dass wir uns zuerst lieben, und die kirchliche Liebe verlangt, dass wir in gleichem Maß auch unseren Nächsten lieben. In Wirklichkeit soll man das geistige Gut des Nächsten mehr lieben als sein eigenes leibliches Gut. Das Geistliche hat Vorrang vor dem Leiblichen und das Übernatürliche vor dem Natürlichen, das Religiöse vor dem Profanen. Wenn es sich zeigt, dass uns eine erschaffene Liebe von Gott entfernt, dann ist das ein Zeichen, dass sie nicht von ihm entspricht, dass es sich nicht um die Tugend der Liebe handelt und dass sie keinen Platz in unserem Herzen haben darf. Wir benötigen die Liebe wie das Brot, für das natürliche, übernatürliche Leben. Sie ist eine wichtige Bedingung für das Heil und um Gnaden zu empfangen. Ohne die Liebe kennen wir keine Rechtfertigung, das heißt keine Vergebung der Sündereigen, wie wir vorher gehört haben oder in diesen Tagen hören. Ohne sie können wir in anderen Tugenden nicht wachsen und nicht heilig sein. Es genügt nicht, nur die Liebe zu besitzen. Man sollte sie stets leben und erfüllen. Dazu verhilft uns sehr der Empfang der Heiligen Eucharistie, das Sakrament der Liebe und die Frömmigkeit zum heiligsten Herzen Jesu. Beten, dass sich der Wille Gottes in unserem Leben verwirklicht. Wir können in der Liebe wachsen, wenn wir in jedem Menschen unsere Brüder und unsere Schwestern erkennen. Meine Lieben, die Liebe ist auch die größte Sehnsucht, die in uns lebt. Deshalb sollte uns unser ganzes Leben mit Liebe erfüllt sein. Manche sagen, dass die Liebe nichts anderes ist als die Sorge um sich selbst und dass sie die Belohnung für ihn ist, hier und auch im Himmel. Dieses ist nicht ganz richtig. Die Liebe ist etwas ganz anderes. Es ist eine Haltung, in der man sich selbst verlässt. Der heilige Paulus hat geschrieben, ich möchte gerne für die Vernichtung bestimmt sein, weit von Christus für meine Brüder und Schwestern, für meine Verwandten. Das ist ein unmöglicher Wunsch, aber er zeigt, wie weit echte, wahre Liebe gehen kann. Die Liebe ist in erster Linie nicht nur ein Gefühl, sondern ein Werk, Tat. Die Gefühle sind notwendig, damit die Liebe Wärme bekommt, Zärtlichkeit. Doch der Versuch und das Ziel sind unsere Tat. Nur ein Mensch kann sich aufopfern, begeistert sein, lieben. Der Mensch ist groß, weil er liebt und in der Liebe wächst. Lieben heißt zu wissen, was den Nächsten betrifft. Lieben heißt, sich zu verschenken, seine Zeit zu verschenken, seine Gedanken, seine Gesundheit, seinen Körper. Wer richtig liebt, verschenkt sich und macht andere Menschen glücklich. Und das kommt von Gott, meine Liebe. Wo liegt der Sinn der Liebe? Der Sinn richtiger Liebe ist die Hingabe an den geliebten Menschen. Die Hingabe ist der größte Ausdruck der Macht. In der Hingabe erleben wir unsere Selbstsicherheit, unseren Wert und unsere Kraft. Dieses Erlebnis erfüllt uns mit Freude. Deshalb ist es schöner zu geben, als beschenkt zu werden. Das Geben kennt keine Grenzen. Wer liebt, übergibt sich selbst dem anderen. Nächsten. Nichts behält er für sich. So ist auch die Liebe Gottes. Die unermessliche, unvollkommene Liebe wird den Menschen gegeben, genau wie die Sonne alle ihre Strahlen an die Erde abgibt. Wer überhaupt nicht lieben, sich hingeben kann oder hat es von klein auf nie gelernt und erlebt, dass man seine Mitmenschen liebt und achtet. Im Leben müssen wir viel rennen. Das Größte, das wir lernen müssen, ist die Liebe. Das muss man ein ganzes Leben lang lernen. Schon als Kind muss man dies lernen. Wir müssen offen sein für die Liebe und erst dann werden wir erfahren, wie eine Mutter ihr Kind liebt. Sobald ein Mensch die Liebe erfährt und sich kennenlernt, ist er auch fähig, Gott zu finden. Er wird Gott ähnlich, er hat ein Verhältnis zu ihm und das ist seine größte Aufgabe auf der Erde. Meine Lieben, wie Sie schon wissen und auch habe ich schon gesagt, die Liebe ist die größte aller Tugenden. Sie ist die Königin aller Tugenden. Sie umfasst alle Tugenden, macht sie fruchtbar vor Gott. Sie ist das Maß des Heiligtums. Ohne die Liebe hat die Tugend keinen Wert. Liebe ist vollkommen. Die Liebe vergibt alle Sünden und sie vereint mit Gott. Sie verschließt die Hölle und öffnet den Himmel. Wer liebt, für ihn ist der Himmel immer offen. Er kann schon wie im Paradies leben. Die Liebe hat kein Ende. Sie befreit von Egoismus, erneuert uns, sie führt uns zu Gott, befreit uns von der Sünde und erlöst uns. Die Liebe ist der Anfang, der Sinn, die Seele, der Mittelpunkt des christlichen Lebens. Deswegen sagt der heilige Augustinus, liebe und mache, was du willst. Wenn wir ehrlich lieben, wollen wir nur das tun, was gut ist. Das heißt, wenn du mit der Liebe erfüllt bist, ist alles, was du tust, ganz gut und heilig. Denn die Liebe ist die, die dich lehrt, die dir den Weg zum Guten zeigt, dahin, wo Gott uns haben will. Es ist genug. Es ist ja genug, die Liebe zu haben, denn in ihr ist alles. Augustinus meint aber die richtige, die wahre Liebe, Liebe aus dem Evangelium, die aus dem Herzen kommt und sich ausbreitet. Die Liebe ist das Annehmen und glücklich machen den anderen. Die Liebe verlangt Offenheit und Dank. Deshalb muss die Liebe mit den kleinsten Teilen des Körpers gesucht werden. Sie muss vollkommen und ehrlich sein. Die Frucht der ganzen Sensibilität, der Freude und des Erstens der friedlichen und bereiteten Seele. Wir müssen uns vom Herzen nach der Liebe sehnen. Allen ist bekannt, wie leicht eine Liebe geboren werden kann, wie leicht sie aber auch egoistisch wird. Deshalb müssen wir immer wieder lernen, richtig und ehrlich zu lieben. Jesus Christus öffnete, bevor er sein Kreuz auf sich nahm, sein Herz und seinen Freunden das Geheimnis zu verkünden. Dieses ist die Botschaft Jesu. Ein neues Gebot gebe ich euch. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Dieses war die letzte Botschaft Jesu an seine Schwestern und Brüder. Er hat uns gezeigt, wie er uns liebte, eben am Kreuz. Es war ein großer Wunsch, keine Bitte, sondern eine Aufforderung, meine Lieben, als Zeichen der Wiedererkennung seiner Jünger. Wenn ihr auch euch gegenseitig liebt, werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Von diesen Worten könnten wir das ganze Leben leben. Liebe Gott über alles und deinen Nächsten wie dich selbst. Jemand hat Jesus einmal gefragt, Meister, welches ist das größte Gebot? Der Meister antwortete, liebe deinen Herrn, deinen Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Dies ist das erste Gebot und das zweite ist ähnlich. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Von den Geboten hängen alle Gesetze und Propheten ab. Mit der Verbindung zweier Texte aus dem Alten Testament hat der Herr ein neues Gebot gegeben, etwas Neues. Das ist das Gebot der allumfassenden Liebe. Sie umfängt Gott und den Menschen und geht davon aus, dass wir uns auch selbst lieben. Es ist eine Liebe, wo jeder und alles Platz hat. Das Wichtigste in der Liebe Jesu ist, deinen Herrn und deinen Gott und deinen Nächsten, jeden Menschen wie dich selbst zu lieben. Christus will damit sagen, dass alle anderen Gebote in diesem beinhaltet sind. Wir sind eingeladen, Gott zu lieben mit unserem ganzen Wesen. Gott ist unser Ziel. Wir sind es ihm schuldig, uns mit ihm zu vereinigen. Und das geschieht durch die Liebe. Richtig und ehrlich Gott lieben heißt, zu ihm Vertrauen haben, sich ihm hinzugeben, ihm zu glauben, ihn anzubeten, seinen heiligen Namen anzunehmen, alle das zu tun, was Gott gefällt und dem aus dem Wege zu gehen, was ihm nicht gefällt. So ist es auch mit der Liebe zum Nächsten. Den Nächsten lieben heißt, ihn für den Bruder zu halten, immer ehrlich zu ihm zu sein, Gutes von ihm zu denken, ihm nie ein Leid zuzufügen, auf ihn aufzupassen, nicht nur korrekt zu ihm zu sein, sondern ihn mit Freude anzunehmen. Mein Nächster muss im Mittelpunkt stehen, er muss wachsen und glücklich sein. Auch ich bin dadurch glücklich. Ich kann mit ihm weinen, wenn er traurig ist und ihm seine Einsamkeit vertreiben. Gerade das nicht zuzulassen, dass der andere alleine ist, ist die Quelle, das heißt, dem anderen nahe zu sein, ihm Bruder zu sein, ihn anzunehmen, ihm zu essen zu geben, wenn er Hunger hat, oder zu trinken, wenn er Durst hat. meine Lieben, diese Liebe ist unsere Möglichkeit, nicht alleine zu sein. Die Liebe zum Nächsten ist untrennbar mit der Liebe zu Gott verbunden. Eins ist sicher, es gibt keine reine Liebe zu Mitmenschen, wenn nicht auch Gott geliebt wird. Es besteht keine Liebe zu Gott ohne den Mitmenschen, das Wesen, welches Gott am meisten liebt, zu lieben. Wer seinen Nächsten, den er sieht, nicht liebt, kann auch Gott nicht lieben, denn er nicht sieht, sagt Apostel. Der heilige Augustinus schreibt, wollt ihr wissen, ob ihr ein Leben in Gnade führt, ob Gott euer Freund ist, ob ihr wirklich zu Jesus Kindern gehört, ob ihr von seinem Geist lebt, dann schaut auf eure Verhältnis zu den Menschen, liebt ihr alle Menschen wegen Gott. Wenn wir einmal von Christus stehen, am letzten Tag wird er uns nicht fragen, wie oft wir gefastet haben, gebetet, sondern wie wir geliebt und anderen geholfen haben. Am jüngsten Tag, am Tag, wenn Jesus kommt. Also meine Lieben, wir sind aufgerufen, auch unsere Feinde, ich sage lieber Gegner, zu lieben. Aus Liebe zum Nächsten geht auch die Pflicht hervor, auch die Feinde zu lieben. Im Alten Testament lesen wir, hat dein Feind Hunger, gib ihm zu essen. Hat er Durst, gib ihm zu trinken. Sprüche 25, 21. Jesus sagt, liebe eure Feinde, betet für jene, die euch verfolgen. Unter Feinden bzw. Gegner versteht man jene, die uns etwas Ungerechtes angetan haben, uns schwer beleidigt haben oder die uns hassen, die uns nicht sehen können. Die Liebe verlangt, genauer gesagt, Jesus verlangt von uns, eine Beleidigung zu vergeben, auch wenn der Gegner nicht unbedingt um Vergebung bittet. Im Vaterunser beten wir und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldigen erlassen haben, vergeben haben. Der Herr fügt hinzu, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater auch eure vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nie vergebt, dann wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Wenn wir jemanden seine Schuld vergeben haben, sind wir nicht verpflichtet, auch ihm auch die gerechte Entschädigung für den Schaden zu entlassen. Eines ist sehr wichtig, nicht vergeben hat jener, der sagt, ich wünsche meinem Beleidiger nichts Böses, aber ich wünsche ihm auch nicht Gutes. Wir haben nicht vergeben, wenn wir sagen, ich vergebe ihm, aber sein Haus mega weit weg von meinem sein. Ich möchte mit ihm nichts zu tun haben. Das ist der Gedanke von meinem Bischof Radko Perc. Also dieser sagen wir. Wir sind aufgerufen, uns in positiver Weise gegenüber dem Feind, Gegner, zu verhalten. Das heißt, wir dürfen uns nicht über den Misserfolg oder einem Unglück unseres Feindes freuen. Sagen wir, wenn unser Feind in einem Fluss am Trinken ist und wir können ihn ohne große Unannehmlichkeiten daraus retten, tun es aber nicht, dann haben wir ihm wirklich noch nicht vergeben und wir hegen keine, haben keine Liebe zu ihm. Wir müssten für ihn und sein ewiges Heil beten. Wenn wir für unseren Gegner beten, dann ist das ein gutes Zeichen, dass wir ihm im Herzen vergeben haben und dass wir ihn so lieben, wie wir auch andere Menschen lieben. Man soll sich mit dem Gegner versöhnen. Man sollte sagen, dass es einem leid tut, dass es zu Missverständnissen gekommen ist und dass es jetzt echte Freude sind. Und dass wir echte Freude sind. Die brüderliche Ermahnung, das ist eine Ermahnung, mit der man seinen Nächsten wegen einer begangenen Sünde ermahnt oder ihn daran hindert, eine Sünde zu begehen. Das ist auch unsere Liebe zu unseren Mitmenschen. Die Worte Jesu sind lehrreich. Wenn dein Bruder oder Schwester sündigt, dann geh zu ihm und weise ihn unter vier Augen zurecht. Matthäus 18,15. Das werden in erster Linie die Eltern tun, dann die Brüder, ihre Brüder und Schwestern, die Vorgesetzten, ihren Untergeben. Es gibt verschiedene Arten, um das auszuführen. Zuerst unter vier Augen oder im Geheimen. Auch mehrere Male, wenn es nötig ist. Wenn es nicht nützt, dann vor Zeugen. Wenn auch das nicht nützt, dann muss man es dem Vorgesetzten sagen, damit er es ihm sagt. Das resultiert aus dem weiteren Wort Jesu. Hört aber nicht auf dich, dann nimm einen oder zwei Männer mit, denn jede Sache muss durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Hört aber auch sie nicht, dann sage es der Gemeinde, der Kirche. Und bei all denen gilt das Prinzip, mache es so, damit nicht noch größere Schaden und Böses entsteht. Die Sünde gegen die Liebe. Die Liebe gegenüber Gott und dem Nächsten nennt Jesus als das größte und erste Gebot. Wenn wir das wissen, so müssen wir auch vor der Sünde gegen die Liebe uns hüten. Es gibt drei große Sünden gegen die Liebe. Der Hass, der Skandal und die Mitwirkung. Der Hass. Eine Art vom Hass zeigt sich in Bezug auf eine Person. Wenn jemand jemandem etwas Böses wünscht, weil er ihm nicht passt, er freut sich wegen seines Misserfolges und ist traurig, wenn er sieht, was er Gutes tut und besitzt. Die zweite Art vom Hass ist Bezug auf eine persönliche Eigenschaft, sei es etwas Gutes oder Schlechtes. So zum Beispiel ekeln wir uns vor jemandem oder finden ihn widerwärtig, nicht als Person, sondern wegen seiner traurigen Eigenschaft, wie zum Beispiel Streit, Gotteslästerung, Fluchen, Hochelei. So sagt der Psalmist, zwei spaltige Menschen sind mir von Gott auch verhasst, doch dein Gesetz ist mir lieb. Beziehungsweise soll ich die nicht hassen, Herr, die dich hassen, die nicht verabscheuen, die sie gegen dich erheben. Ich hasse sie mit glühenden Hass. Auch mir sei die zu Feinden geworden. So verwandelt sich der Hass über die qualitative Eigenschaft zum Hass gegenüber einer Person. Hüten wir uns von jeder Art vom Hass. Der Skandal. Das ist eine Störung, ein Hindernis, ein Stein des Anstoßes, ein Ärgernis. Im aktiven Sinne handelt es sich um ein Wort oder eine Tat, mit der man den anderen zu Sünde verführt oder anspornt oder dem anderen einen seelischen Schaden zufügt. Wenn man den anderen direkt zu Sünde verleitet, dann ist das ein satanischer Skandal, Scandalum Diabolicum. Im passiven Sinn nimmt man den Skandal an, erträgt ihn, das heißt, falls sich niemand dagegen wehrt. Wenn jemand Kinder skandalisiert, dann verleitet er sie zur Sünde. Dies nennt man dann Scandalum Pucellorum. Wer einen von diesen Kindern, die an mich glauben, zu Besen verfiehlt, für den wäre es besser, wenn er mit einem Mehlstein um den Hals im tiefsten Meer versenkt würde. Matthäus 18,6. Solche Liebe verbietet es, dem anderen seelischen Schaden zuzufügen. Aber der Skandal tut gerade das. Er bringt eine schwere Todsünde hervor. Jesus ist unnachgiebig im Verurteilen des Skandals. Wehe den Menschen, der die Verführung verschuldet. Matthäus 18, 7. Verderblich ist ein schlechtes Beispiel eines Priesters als seinen Laien. Es gibt auch den pharisäischen Skandal, Skandalum Pharisaicum. Wenn jemand den anderen wegen seiner guten Taten verleumdet, wie es die Pharisäer mit den Werken Jesu getan haben. Über sie sagte Jesus, lasst sie es, sind blinde, blinden führe. Die Mitwirkung. Das ist die Mitwirkung der Beihilfe zur Sünde eines anderen in irgendeiner Weise, moralisch auch physisch. Hier denkt man an die Mitwirkung mit dem Haupttäter, der entschlossen hat, etwas Böses zu tun. Manchmal wird eine materielle Mitwirkung gestiftet, um ein noch größeres Übel zu verhindern. Zum Beispiel, wenn du einem Alkoholiker kein Glas gibst, wird er bewusst anfangen zu fluchen, also zu sündigen. Eine solche Mitwirkung kann in verschiedenster Weise erfolgen. Im Kaufladen, in Büchern, in Filmen, von der religiösen, also feierlichen Handlungen. So, also schreibt mein Bischof Ratko Peric in einer Zeitung. Schlussforderung. Vergessen wir, meine Lieben, nie. Gott ist unser höchstes Gut. Wenn wir ehrlich lieben, sind wir mit ihm verbunden. Die Liebe zu Gott findet man am besten im Gebet. Das heißt, das Gebet ist die Vereinigung mit Gott in der Ausstrahlung der Liebe. In der Liebe fühlt sich der Mensch am wohlsten. Es ist notwendig, lange zu beten, um die Liebe zu begreifen. Wenn wir dies können, also wird uns alles viel leichter fallen. Es ist unsere Aufgabe, fürs ganze Leben lernen zu lieben. In der Ewigkeit werden wir zu Gott kommen, wird es unsere Aufgabe sein, uns gegenseitig zu lieben und glücklich zu sein in der Liebe. Deshalb ist es notwendig, dies schon auf Erde zu lernen. Die Liebe ist vor allem die Fähigkeit, sie anderen zu vermitteln. Das ist die Kraft des Geistes. Die Liebe umfasst die Sorge für alles, was wir lieben und für jenen, welchen wir lieben. Die Liebe enthält die Verantwortung für die zu liebenden Person, die Achtung der Person, die Anerkennung und Einmaligkeit der Person, das Kennen der zu liebenden Person und ihres Geheimnisses. Damit der Mensch fähig zur Liebe ist, muss er ein seelisch gesunder, reifer Mensch sein. Wer ängstlich, unentschlossen, unselbstständig und nicht mit sich im Einklang ist, der kann nicht richtig lieben, muss viel noch lernen und beten. Wenn du diese Art der Liebe kennenlernst, lernen willst, dann lerne dich zu sammeln, nachzudenken, in dich selbst zu gehen, betrachte dein innerer Sinn, deine Gedanken, dein Streben und alles, was du schon erlebt hast. Das tägliche Leben ist voll von Sorgen und Spannungen. Wir klagen alle, dass wir keine Zeit haben. Sehr selten haben wir Zeit für uns selbst. Dazu sitzen, zu sitzen, ruhig ohne zu sprechen, ohne zu rauchen, ohne zu lesen, ist für manche Menschen unmöglich. Wer will, dass in seinem Garten die schönsten Blumen blüht, der muss zuerst seinen Garten hegen und pflegen. So muss er sich auch Zeit nehmen für seine Gedanken, die Ruhe, die Konzentration und das in sich gehen. Wirklich fähig zu sein, sich zu konzentrieren, das heißt in der Lage zu sein, mit sich allein bleiben zu können. Es ist notwendig, dass wir uns immer bemühen, die anderen so zu verstehen, wie sie sind und nicht sie aus unserer eigenen Sicht zu sehen und sie nicht aus Eigennutz zu lieben. Es ist notwendig, demütig zu sein. Vergessen wir nicht, die große Gefahr, die uns drohen kann, das ist das Hinterherlaufen nach vergänglichen Werten wie Geld, Vermögen und Schätzen und so weiter. Alle diese Dinge lenken uns von Überlegen und den echten Werten des Lebens ab. Jemand sagte treffend, der moderne Mensch entfremde sich von sich selbst, vom Nächsten, von der Natur, von Gott. Deswegen ist er lebensmüde geworden, sein Herz ist verletzt und seine Familie ist in einer Krise. Der heutige Mensch hat vergessen, dass Lieben das Letzte, Schwerste und Wertvollste ist, was er lernen sollte. Wir müssen dieses unser ganzes Leben lang lernen. Erst dann sind wir reif für die Ewigkeit. Alle Anweisungen, Gebote, alle Aufrufe Gottes den Menschen gegenüber beinhalten. Lerne in Gott, alle Menschen zu lieben und Gott in allen Menschen. Die Liebe ist wirklich ein seliger Berg, an dem der echte Christ, Katholik, jeden Tag aufs Neue besteigt, bis ans Ende seines Lebens. Mit dem Tod endet der Glaube und die Hoffnung, und die Liebe aber bleibt. Sie ist der Kern und der Leitfaden unseres Wirkens. Sie ist unsere Identität. Nur die Liebe werden wir in die andere Welt hinein übertragen. Gott wird uns danach richten. Und deswegen, es lohnt sich, alles zu tun, was uns hilft, dass wir einmal ins Paradies kommen dürfen. Also alles, was wir in dieser Welt tun, jede Minute, Sekunde, die wir mit Gott verbinden, also das heißt, wie wir jemanden lieben und Gott, also Gott wird uns damit sehr, sehr belohnen. Deswegen, meine Lieben, es lohnt sich, alles zu tun, um einmal, also wirklich mit Jesus im Paradies zu sein. Also noch einige Beispiele, dass Sie noch etwas Schönes also merken für das Leben. Vor 2 Jahren in unserer Zeitung habe ich gelesen, das ist profane Zeitung, Andy Guzman, der Jesus aus Miami, berührte viele Herzen, als sie im Gerichtssaal den jungen Mann umarmte, der ihre Tochter Lourdes, heißt sie, also getötet hat. Der 16-jährige Jordan tötete vor 2 Jahren aus Zufall seine Kollegin und jetzt wird er die Gefängnisstrafe umgehen können, dank der Abmachung, zu der die Mutter des Mädchens einwilligte. Es tut mir sehr leid, sagte der Junge, während sie in der Umarmung mit den Tränen kämpfte. Also diese Frau, sie vor 2 Jahren, ja, diese Frau erklärte, wie auch ihre Tochter, also ihm sehr vergeben hätte. Die Tragödie ereignete sich vor 2 Jahren, als Jordan die Pistole seines Stiefvaters mit zur Schule genommen hatte, um sie seinen Freunden zu zeigen, wie Pistole aussieht. Während sie im Schulbus fuhren, spielten die Freunde mit der Pistole und drückten auf dem Aufzug herum. In einem Augenblick nahm also Jordan die Pistole, richtete sie auf den Boden und drückte ab. Die Pistole entlud sich nicht. Doch als er die Pistole auf die Kollegin richtete, tätete also die Kugel das Mädchen. Die Gerechtigkeit ist schon verwirklicht. Das bedeutet, dass ich ihm vergebe, äußerte sich die mutige Mutter zusammen mit dem Jungen in den Schulen im ganzen Land über die Gefahr von Waffen zu sprechen, plant. Wie Miami Herald übertrug, also sagte die Richterin Ellen, dass sie schon 20 Jahre Zeugin menschlicher Tragödie sei, aber eine solche Vergebung habe sie noch nie gesehen. also dass eine Mutter verzeiht dem Mörder, also ihres Tochters. Meine Lieben, es geht darum wirklich um eine sehr, sehr große Glauben und die Liebe. Im Jahre 212 ermordete Alison Lima dos Santos den Rafael da Silva, Alison. Fassten sie nur ein Jahr später zusammen mit anderen Männern, die wegen verschiedenen Verbrechen unter Verdacht standen. Rafaels Mutter Maria, eine evangelische Gläubige, sprach nach der Festnahme öffentlich von den Medien ihre Vergebung gegenüber Alison aus. Er konnte ihr nur kurz in die Augen sehen. Die Vergebung ist im Namen Jesu. Alison, ich bin eine Christin und ich vergebe dir und ich werde mit meinem Gebet für dich fortfahren. Auch du wirst den Gott kennenlernen, dem ich diene und ich hasse dich nicht, mein lieber Alison. Maria Nitze fing spontan an, für diesen jungen Mann und bete. Berühre diese Seele, wie du auch mich berührt hast, dass ich ihm verzeihe. Sie betet auch für seine Mutter. Sie leidet bestimmt so, auch wie ich leide. Dieser rührende Augenblick endete mit dem Dankesgebet von dieser Mariana Nitze. Für alles im Namen Jesu Christi. Und in diesem Augenblick strich sie dem jungen Mann mit der Hand über das Gesicht. Also, meine Lieben, das ist also so etwas, eine Gnade Gottes, jemanden zu verzeihen. Es gibt so viele Beispiele. Warum habe ich ihm nicht vergeben? Jetzt etwas ein bisschen Trauriges. Sie kannten sich schon seit vielen Jahren. Sie gingen auch zusammen. Sie liebten sich jungenhaft und sehr. Sie waren sehr verliebt. Ihre Liebe war rein, heilig. Sie hüteten sich davor, einander zu verletzen oder in Versuchung zu bringen. Alle dachten, dass sie wirklich wie füreinander geschaffen sind. Sie heirateten und lebten 2 Monate lang glücklich zusammen, wie in einem Paradies. So wie man es sich nur wünschen kann. Eines Tages sagte der Mann seiner lieben Frau etwas. Ich weiß nicht, worum ging es. Das verletzte sie so sehr, dass sie ihm zur Kenntnis gab, dass sie ihm das nicht verzeihen kann. Wie konntest du mir das sagen? Das habe ich von dir nie erwartet. Die Wunde, die du mir zugefügt hast, werde ich mein ganzes Leben lang tragen. Warum nur? Wiederholte die beleidigte Ehefrau. Er bat sie um Vergebung. Sie wollte aber nicht. Er bereute aufrichtig und fasste den Entschluss, dass er das nie mehr tun werde. Also, er kann nicht verstehen, warum geschah das. Allem Anschein, der Besen war in der Nähe. Es half nichts. Er ging zur Arbeit. Aber er war sehr unruhig und aufgeregt. Er hielt es nicht aus. Auf halbem Weg kehrte er zurück, um erneut seine Frau zu bitten, sie möge ihm vergeben. Meine liebe Frau, vergib mir. Ich kann so nicht zur Arbeit gehen. Du weißt, wie verantwortungsvoll meine Arbeit ist. Ich bin Holzfäller im Wald. Gestatte mir doch, dich zu küssen. Das tue ich jedes Mal, wenn ich zur Arbeit gehe. Sie gestattete ihm nicht. Als er sie küssen wollte, drehte sie ihren Kopf auf andere Seite. Traurig und bedrückt ging er zur Arbeit. Das war sein letzter Tag in diesem Tal der Tränen. Als er den Stamm sägte, fiel der Stamm durch einen ungeschickten Zug auf ihn. Er war auf der Stelle tot. Am Abend brachten ihn 4 Männer nach Hause. Wie war es seine Frau, als sie ihren toten Mann sah? Sie zog sich an den Haaren und schrie, warum habe ich ihm nicht vergeben? als er mich heute Morgen so oft darum bat. Ich bin schuldig für seinen Tod. Gott verzeihe mir und verzeihe meinem Mann. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Anfangs auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.